zu Gast bei uns im Studio sind jetzt Zeno und Lisa. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hi.
Erster Tag vom Praktikum, da könnt ihr noch nicht so viel, nicht erste Woche vom Praktikum, noch nicht so viele Erfahrungen teilen, aber ganz kurz schon, wie gefällt es euch bis jetzt?
Man merkt ganz schnell, dass wir, glaube ich, ganz gut im Team auch so funktionieren. Wir haben jetzt auch schon ein paar Ideen, was wir gerne machen würden. Also ich glaube, wir sind da ganz positiv eingestimmt.
Wie seid ihr auf die Wüste Welle gekommen?
Ja, durchs früher als Kind hören eben. Und bei mir war es eben auch relevant oder interessant, eben auch im Hinblick aufs Studium, weil ich mir eben, ich musste mich ja bis zum 15. Juli bewerben und da stand es eben im Raum, was ich machen will und dementsprechend wollte ich eben auch ein Praktikum machen, um zu sehen, ob ich in den journalistischen oder in den medienkommunikativen Bereich will.
Ja, Pflichtpraktikum, Orientierung, in welche Richtung soll es weitergehen? Was habt ihr jetzt schon für Pläne?
Also ich studiere ja jetzt bereits schon seit 2 Jahren und ich wollte aber auch nach dem Abi direkt eigentlich schon mal beim Radio reinschnuppern. Das hat damals leider nicht geklappt, deshalb war mir das jetzt wichtig, dass ich mal sehe, was da so hinter den Kulissen auch alles abläuft, weil wir das schon relativ wenig lernen im Studium. Also da geht es dann mehr auch um Online und Social Media, weniger ums Radio. Und genau, also Radio kann ich mir nach wie vor gut vorstellen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was nach den 2 Monaten da so bei rauskommt. Aber genau, Radio oder auch Fernsehen in die Richtung Kinderfernsehen, Kindernachrichten könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber genau, bis dahin ist ja dann auch noch.
Woher kommt das Bedürfnis bei euch? Es heißt ja immer, irgendwas mit Medien ist so weit verbreitet. Wie kam es bei euch dazu?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich wusste lange Zeit gar nicht so genau, was ich machen wollte, aber bei mir war immer klar, ich würde gerne im Team arbeiten, ich würde gerne einfach was machen, wo ich flexibel bin, wo ich sprechen kann und nicht nur irgendwie hinter einem Bildschirm sitze, was vielen Menschen ja auch Spaß macht und liegt, aber das war eher nicht meins und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen ergeben, dass ich über diese ganzen Medienstudiengänge was mitbekommen habe. Und dann dachte ich, warum es nicht mal ausprobieren? Und jetzt habe ich gemerkt, doch, das passt eigentlich ziemlich gut. Und Medien ist ja auch immer mehr im Kommen. Also das ist ja mittlerweile überall ist die Digitalisierung und alles Mögliche wird auch online. Deshalb, genau, ist das, glaube ich, auch was immer wichtiger wird in der Zukunft, aber auch jetzt schon extrem wichtig ist. Und genau, das finde ich eigentlich ganz spannend, da auch so dran zu bleiben, die Entwicklung anzuschauen. Doch.
Und die Entwicklung mitzugestalten auch, ne?
Ja, das dann natürlich auch.
Welche Medien konsumiert ihr selber? Lest ihr Zeitungen? Lest ihr online?
Eigentlich ausschließlich über Apps auf dem Handy, eben weil gerade wenn man viel auf dem Sprung ist, viel unterwegs ist, wenn man mal im Zug sitzt oder im Bus oder gerade in der Stadt ist, man hat das Handy eigentlich immer griffbereit und kann da eben ja auf der News-Funktion ganz viele Nachrichten auch von unterschiedlichen Verlegen eben ja konsumieren und das finde ich eben ziemlich geschickt. Also das Tagblatt zwar auch ab und zu, aber das eher sehr selten und eben auch zum Beispiel im Fernsehen die Tagesschau immer, aber ansonsten eigentlich ausschließlich im Internet.
Welche Medien nutzt du noch so zur Unterhaltung auch oder?
Zur Unterhaltung, also die ganzen Social Media Plattformen da. Genau, gerade Facebook oder Instagram und WhatsApp natürlich auch. Ja, die bestimmen dann natürlich auch den Tagesablauf auch irgendwo so ein Stück weit.
Wie denkst du über die Verwertbarkeit, über Algorithmen, über ja, Kommerzialisierung auch des Digitalen?
Also ich muss sagen, gerade dass es eben bei den Medien ist es ja auch bekannt, dass zum Beispiel bei Facebook war das ja jetzt ganz groß und die werben ja jetzt auch damit mit, ich glaube, das F steht für Fehler und so. Und da muss ich persönlich sagen, das merke ich auch manchmal bei mir, eben, dass man sich zwar denkt, okay, die verwerten meine Informationen, meine Daten, aber was soll ich machen? Weil es ist doch irgendwie so ein bisschen weiter weg. Ich habe so das Gefühl, man denkt da nicht so über die Konsequenzen nach. Mhm. Und das ist auch bei den meisten, weil ich glaube, es ist jedem bekannt, dass eben die Daten verkauft werden. Aber was will man machen? Also man kann sich zwar jetzt von allen Seiten abmelden, beziehungsweise sich erst gar nicht anmelden. Das merkt man jetzt auch bei Facebook. Also Freunde von mir, ganz viele, die löschen sich mittlerweile wieder bei Facebook. Und ich merke auch mehr so den Trend dahingehend, dass eben viel weniger Sachen auf Facebook auch geteilt oder eben ja publiziert werden. Und trotzdem steigen aber die Zahlen von Facebook, also die Beitragszahlen.
Gehen die dann auf andere Seiten? Gibt es da dann Alternativen oder ist das wirklich so ein bisschen Detox, so weg vom weniger digitales Leben?
Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man weg von allen Seiten geht, aber man versucht eben auf alternativere Seiten zurückzugreifen, gerade auch bei den Messengern, wie dass man nicht mehr auf WhatsApp zurückgreift, sondern auf
Telegram
geht, genau. Da kenne ich zum Beispiel ganz viele. Also sich einfach versucht, so ein bisschen bewusster in der Medienwelt zu bewegen.
Und jetzt geht's dann nochmal in die Richtung eures Lebens, so jenseits der Medien. Ihr seid beide viel unterwegs gewesen. Zeno, du warst Monate unterwegs und Lisa, du immerhin auch ein paar Wochen in Thailand. Mhm. Und aber nicht nur reisen, sondern du hast die Reise auch noch mit Arbeit kombiniert, ja?
Ja, genau. Ich war 5 Wochen lang in Thailand auf Koh Samui, also auf einer Insel dort, und habe da in einem Kindergarten gearbeitet mit den thailändischen Kindern. Genau.
Wie kamst du dazu? Hattest du vorher, war dir klar, 5 Wochen nur am Strand liegen ist zu langweilig?
Nee, das war eigentlich relativ spontan. Also ich wollte, nach dem Abi hatte ich damals noch einen Zeitraum, in dem wollte ich eigentlich zum Radio. Dann hat das nicht geklappt und dann dachte ich, komm, dann will ich mir noch irgendwas anschauen. Und dann dachte ich, habe ich irgendwie schon davon gehört, dass es so Organisationen gibt, die Freiwilligenarbeit anbieten. Und dann habe ich mich da eben beworben und das hat dann auch funktioniert. Und dann bin ich quasi alleine nach Thailand geflogen und vor Ort waren dann auch noch, ich glaube, 10 andere Freiwillige. Genau, und wir haben da dann eben zusammen in Bungalows gewohnt und sind dann jeden Morgen auch zum Kindergarten gefahren und haben da eben gearbeitet und auch so die Erzieher ein bisschen unterstützt vor Ort.
Wie hat das funktioniert?
Das hat echt extrem gut funktioniert. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil die Kinder dort, die lernen zwar Englisch, also ich hatte zum Beispiel die Kleinen, die waren dann ab 3, die können natürlich noch nicht sich auf Englisch irgendwie verständigen. Die lernen jetzt gerade mal so ein bisschen Zahlen, dann Deutsch können die natürlich auch nicht, ich kann kein Thailändisch. Aber das hat so gut funktioniert. Also die Kinder da, die sind auch so herzlich, die haben überhaupt keine Berührungsängste. Also da hat man wirklich in dem Moment, in dem man in den Kindergarten läuft, glaube ich, 20 Kinder an sich hängen und dann spielt man einfach und rennt mit denen rum und macht irgendwelche Klatschspiele. Das funktioniert ja auch alles ohne Sprache und das fand ich echt extrem schön, einfach zu sehen, wie gut sowas funktioniert, obwohl man eigentlich überhaupt keine Sprache als Basis hat, mit der man sich verständigen kann.
Jenseits vom Kindergarten, was hast du da gesehen von Thailand oder von der Insel?
Wir waren natürlich oft am Strand, dann gerade nach der Arbeit bietet es sich ja an und in Thailand ist ja auch fast überall Strand. Und dann haben wir noch Urlaub gemacht quasi auf Koh Tao, also auf der Nachbarsinsel und waren dann da auch schnorcheln, was auch total schön war. Und genau, dann sind wir noch auf eine andere Insel und da auf den Aussichtspunkt hochgelaufen und da hat man natürlich extrem viel gesehen, was auch total schön ist. Bilder, die sieht man natürlich hier nicht, die vergisst man auch nie wieder. Ja, doch, das war eine schöne Zeit.
Zeno, du bist in Reutlingen gestartet, also nicht mit dem Flieger, sondern kamst auch ganz schön weit weg. Wo ging es bei dir hin?
Genau, ich bin ja mit meiner Freundin weg und wir haben uns einen Bus gekauft, den wir selber ausgebaut haben. Und dann sind wir eigentlich nach Portugal gefahren, weil es da den Dezember noch relativ, in Anführungszeichen, warm war. Und eigentlich die ganze Reise stand unter dem Interesse, eben surfen zu gehen, also Wellensurfen, und dementsprechend haben wir uns auch daran orientiert und sind dann nach Marokko übergestochen mit der Fähre von Tarifa aus und sind da dann, sagen wir mal, 3 Monate verblieben und da hatten wir einfach echt schönes Wetter, also wir konnten Januar, Februar, März im T-Shirt und in kurzen Hosen rumlaufen, ja.
Das ist dann ja aber auch eine Art von Kulturschock, wenn du eben mit dem Auto fährst, mit dem Bus und nicht in einem abgeschlossenen Resort bist, sondern da kommst du ständig mit der marokkanischen Lebensart in Berührung. Ja, wie hast du das erlebt? Was ging da ab?
Das war am Anfang ganz komisch, weil wir sind, sagen wir mal, von der Fähre gefahren und sind dann direkt auf die Mautstrecke gefahren und dann gab es das erste Bild, das mich total geschockt hat, weil auf der Autobahn waren Jaguars, Porsche, Mercedes, richtig teure Autos unterwegs. Das sieht man nicht mal in Deutschland oder sonst wo auf der Autobahn. Und rechts daneben sind wirklich Blechhütten, wo man dann denkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht.
Wie sah es aus mit Begegnungen mit Einheimischen? Wie lief das ab? Gab es da einen Austausch?
Es gab ganz nette Begegnungen. Zum Beispiel, wir haben uns im zweiten Monat eine Tagine gekauft. Oder zwei Tagines, das ist, sagen wir mal, sowas wie ein Lehmtopf mit einem Lehmdeckel, den man aufs Feuer legt und Essen zubereitet. In etwa wie Dampfgarn. Und wir wussten eben nicht, wie man das traditionell macht. Und als wir dann am Strand waren, haben wir einen Marokkaner gefragt, eben, könntest du uns zeigen? Und er hat sich da echt Mühe gegeben, hat uns dann noch zum Tee eingeladen, hat uns aber auch gezeigt, wie man die Tagine macht und dann mit uns gegessen. Also so diese kleinen Begegnungen, eben, wo man eben auch, sagen wir mal, die Kultur besser hat lernen können, genau.